Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubica und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Zach Davis. Er ist Experte für Personal und produktiv in Steuerkanzleien. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, da zu sein. Danke für die Einladung.
Du bist eine Empfehlung von meinem Partner Thomas Schehn gewesen. Wo habt ihr beiden euch denn kennengelernt?
Das ist eine gute Frage, muss ich gerade in Erinnerung kramen. Ich glaube, dass er in einer Veranstaltung Teilnehmer war und wir dann ein paar Male über einen etwas längeren Zeitraum miteinander gesprochen haben, also in einem zeitlichen Abstand. Und das schönste Intro ist natürlich eine Empfehlung.
Ja, Thomas war wirklich begeistert und hat mir eine Mail geschrieben und sagt, das ist ein ganz toller Podcast-Partner, den musst du unbedingt mal einladen. Sag ich, das mache ich sehr gerne und bin auch froh, dass du zugesagt hast.
Dann wollen wir dem Thomas mal nicht widersprechen.
Genau. Wie bist du denn in die Steuerberaterbranche gekommen?
Gar keine wahnsinnig spektakuläre Geschichte, sondern ich war eine ganze Weile lang in sehr vielen unterschiedlichen Branchen unterwegs, was ich in Teilen auch heute noch bin. Und dann gab es mal die ein oder andere Buchung, wie ich aus heutiger Sicht sagen würde, eines Multiplikatoren von spezialisierten Anbietern, dem einen oder anderen Verband. Und dann hat sich's irgendwie rumgesprochen in Richtung anderer Verbände und Kanzleientscheidern, die dabei waren, und schönerweise hat es sich dadurch ausgedehnt und mittlerweile verbringe ich rund 90% meiner Zeit in der Welt der Kanzleien.
Ja, eine Spezialisierung hat ja immer einen riesen Vorteil. Man muss da nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzen, von daher ist das auch schon absolut richtig so. Aber es ist natürlich schon eine komische Branche, ne? Also wenn man selbst nicht Steuerberater ist, in so eine Nischenbranche zu rutschen, die sucht man sich ja nicht aus in der Regel.
Ach ja, ich meine, natürlich gibt es bestimmte Klischees, die vielleicht von der Tendenz her zutreffen mögen. Ich persönlich erlebe eine, was die Persönlichkeit anbetrifft, der Kanzleileiter und auch der Mitarbeiter in den Kanzleien, eine sehr große Bandbreite von Personen, die vielleicht eher dem Klischee entsprechen, bis hin zu Personen, die dem Bild, was vielleicht Menschen, die keine Berührung mit der Branche haben, nicht erwarten würden.
Jetzt hast du ja schon die super Überleitung für unser Thema gemacht. Dann habe ich mir die ja gespart. Das ist immer ganz hervorragend, wenn die Gäste das machen und ich weniger arbeiten muss. Wir haben uns ein bisschen als Arbeitstitel heute gesetzt, Mitarbeitergewinnung, aber vor allen Dingen auch Kündigungen vermeiden, also das Thema Mitarbeiterbindung. Wie kommt das, dass das im Moment eins der Themen ist, die bei dir immer auf dem Tisch liegen?
Ich glaube, es ist eine der größten Herausforderungen aktuell und aller Wahrscheinlichkeit nach, ohne eine Kristallkugel zu haben, auch für die Zukunft, nämlich die Mitarbeiter, die man hat, vor allem die Leistungsträger zu binden und zu entwickeln und auf der anderen Seite natürlich Verstärkung zu gewinnen für die nicht vermeidbare Fluktuation. Wenn ich 10 Mitarbeiter habe oder machen wir eine andere Zahl, 100 Mitarbeiter, dann werde ich natürlich einen gewissen Anteil an Mitarbeitern jedes Jahr typischerweise verlieren, und dafür Ersatz zu finden auf ähnlichem Niveau, ist eine Herausforderung und nicht einfacher geworden in den letzten Jahren.
Jetzt ist das ja auch von Kanzlei zu Kanzlei wirklich sehr unterschiedlich, wie gut die Bindung ist. Also wir nehmen auch immer so eine Art Domino-Effekt wahr. Also es geht jahrelang gut und dann gehen ein oder zwei und auf einmal geht es ein ganzer Haufen. Also das knubbelt sich immer so ein bisschen. Hast du so ein bisschen eine Statistik, wie oft so Mitarbeiter im Schnitt wechseln?
Ich habe keine ganz genauen Zahlen dafür, aber die Fluktuation sollte es jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger gemeint, schon unter 10% liegen. Natürlich gibt es sowas wie eine zufällige Häufung und es gibt manchmal auch eine nicht zufällige Häufung. Eine zufällige Häufung wäre natürlich, eine Person geht in Ruhestand, eine Person ist schwanger und dann gibt es noch vielleicht einen Krankheitsfall so von 10 Mitarbeitern und dann sind, wenn man das Pech hat, dann eben in einem Jahr 3 Leute weg, dann ist man natürlich ganz schön gebeutelt. Während hingegen bei einer Einheit mit beispielhaft 100 Personen, wenn man dann weiß, man hat 5% Fluktuation, dann kann man das auch einigermaßen kalkulieren. Das wäre sozusagen die zufällige Häufung. Eine nicht zufällige Häufung kann entstehen dadurch, dass eine Person geht und das auch ein Stück weg eine Signalwirkung auf andere hat. Andere erst auf die Idee kommen oder einfach die Arbeitslast, die da ist, umverteilt werden muss und somit das ein Problem, was an vielen Stellen vorherrscht, nämlich, dass die Belastung schon hoch ist, dann noch höher wird und man kein Licht am Ende des sprichwörtlichen Tunnels sieht und sich dann die Frage stellt, ob man nicht den Ausgang wählt.
Ja, die Erfahrung haben wir ja auch schon gemacht, dass wirklich auch gute Mitarbeiter dann gehen und man hat auch gar keinen Stress mit denen, aber die sagen einfach, es ist mir zu viel, ich muss was anderes machen. Das kommt leider vor. Also wir haben etwa 120 Mitarbeiter und die haben bei uns immer, dass wir sagen, wir müssen etwa pro Monat einen neuen Mitarbeiter einstellen, weil du einfach ein bisschen Fluktuation hast. Aber dann ist ja meine Faustformel fast noch zu niedrig, wenn man auch noch ein bisschen Wachstum mit einpreist, wo man auch nochmal neue Mitarbeiter für braucht. Also kann man schon fast sagen, 2 Mitarbeiter pro Monat. Das ist natürlich wirklich viel, die am Arbeitsmarkt zu bekommen.
Ja, das ist eine Herausforderung, die es zu meistern gilt. Und da gibt es große Unterschiede, auch diesbezüglich, zwischen Kanzleien, die nicht aktiv sind und meistens auch nicht erfolgreich in der Rekrutierung. Es gibt solche, die sind durchaus sehr aktiv, machen eine ganze Menge, investieren Zeit und Geld mit oder ohne externen Dienstleistern und es ist trotzdem nicht erfolgreich. Und es gibt solche, die viel machen und erfolgreich sind. Und es gibt sogar noch die andere Kombination, nämlich die nicht viel machen, aber einfach so eine gute Reputation haben und Mund-zu-Mund-Propaganda gut für sie funktioniert. Und es kommen neue Bewerber. Also alle Kombinationen.
Gibt es denn da einen Unterschied bei der Größe der Kanzleien? Also ist das bei kleinen, mittleren Kanzleien anders als bei großen Kanzleiverbünden, dass man da anders vorgeht oder dass man eine andere Wahrnehmung hat?
Es gibt Dinge, die aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung für alle wichtig sind. Und es gibt natürlich auch Unterschiede, je nach Größe der Kanzlei, je nach Lage der Kanzlei, je nach Größe des Einzugsgebiets. Was ich als Gemeinsamkeit sehen würde, ist Faktoren, die einfach für einen arbeiten statt gegen einen. Wenn man zum Beispiel eine attraktive Webseite hat, einen Karrierebereich mit einer hohen Anziehungskraft, dann zahlt das natürlich ein auf alle Bemühungen, die man unternimmt, unabhängig davon, welche das jetzt sein mögen. Hat man einen Karrierebereich beispielsweise, bei dem sich nur 5% der Besucher bewerben, im Vergleich zu einem mit einer hohen Anziehungskraft, wo sich 30% bewerben, ist das natürlich ein wesentlicher Faktor. Ja, das so. Und dass zum Beispiel die Nutzung des Netzwerks, Mund-zu-Mund-Propaganda, man eher für sich als gegen sich arbeiten lassen sollte, können wir gerne sehr spezifisch werden mit Empfehlungen. Das ist eine Gemeinsamkeit. Und natürlich gibt es Maßnahmen wie zum Beispiel ein gutes Content-Marketing, also im Sinne eines Personalmarketings, dass ich von der Tendenz her eher Kanzlei, also je größer eine Kanzlei ist, je größer das Einzugsgebiet ist als 2 wesentliche Parameter, desto häufiger würde ich das auch als Teil des Personalmarketing-Mixes empfehlen. Das heißt nicht, dass das für eine Kanzlei mit 5 Mitarbeitern, die vielleicht im grenznahen Gebiet irgendwo ist oder am Wasser, wo das Einzugsgebiet in einer kleinen Stadt gering ist, auf keinen Fall Sinn macht. Aber die Erfolgswahrscheinlichkeit darüber ist geringer. Da würde ich andere Maßnahmen zuerst sehen.
Ja, das ist schon interessant. Wir haben eine Kanzlei in Aachen, also direkt an der niederländischen Grenze. Die beschweren sich auch immer, dass ihnen ja der halbe Einzugskreis fehlt, weil sie nur in eine Richtung akquirieren können. Das ist in der Tat dann schon ein Nachteil an der Stelle.
Ja, also klar, wenn die eine Hälfte abgeschnitten ist, also natürlich gibt es da relevante Menschen, aber nicht die, die relevant sind für die Kanzlei, logischerweise. Wir wollen jetzt den niederländischen Gästen nicht zu nahe treten. Und gleichzeitig, wenn jemand dann zum Beispiel, um in NRW zu bleiben, bei dem Beispiel in Düsseldorf oder in Köln oder einer anderen größeren Stadt sitzt, ist natürlich das potenzielle Einzugsgebiet größer. Auf der anderen Seite natürlich auch der Wettbewerb um gute Köpfe und Fachkräfte größer. Das heißt, eigentlich geht es nicht um die absolute Anzahl, sondern es geht vor allem um die Relation dessen.
Genau. Also wenn ich auf Benchmark treffen will mit anderen Kanzleien, höre ich immer von Leuten, die in Großstädten sind, boah, ich bin in der Großstadt, da kriegst du ja keine Mitarbeiter, da sind so viele. Und dann sprichst du mit einem Kollegen, der auf dem Land ist, der sagt, boah, ich bin ja auf dem Land, da ist ja keiner, ich krieg keinen. Also,
ganz genau.
Das ist eine interessante Wahrnehmung.
Ja, du bringst es auf den Punkt und ich kann sagen, dass ich keine klare Systematik sehe, dass es per se in der Großstadt oder in der Metropolregion einfacher oder schwerer ist oder im ländlichen Bereich leichter oder schwerer ist. Das heißt nicht, dass es keine Unterschiede gibt, aber der Markt ist in Bewegung. Es gibt immer auch Menschen, die wechseln. In der Metropole natürlich absolut gesehen mehr als in einer Kleinstadt oder im strukturschwachen Gebiet. Aber es gibt immer auch Kanzleien, die es schaffen, Mitarbeiter zu gewinnen, erfolgreich und mehr Optionen haben, als sie brauchen. Und es gibt solche, die sich die Zähne ausbeißen.
Wie schafft man es denn dann, zu der ersten Gruppe zu gehören? Ich glaube, das wollen wir alle, die möglichst viele Mitarbeiter bekommen.
Ja, also ich sehe im Wesentlichen drei Faktoren. Man könnte das jetzt noch natürlich beliebig verkomplizieren und runterbrechen. Und in der Praxis ist auch wichtig, genau das zu tun. Aber das eine ist, dass ich nenne das digitale Fundament. Das ist das, was nach draußen hin sichtbar ist. Eben schon angesprochen, Webseite, vielleicht auch inklusive Social Media Auftritt. Aber das, was sichtbar ist für jemanden, der sich umschaut, der zum Beispiel in Aachen, nur weil die Stadt gerade genannt wurde, sich die Frage stellt oder einen neuen Arbeitgeber sucht und schaut sich vielleicht 10 Websites an, dann geht es darum, unter den 2 zu sein, beispielhaft 2, bei denen er sich bewirbt. So, das ist der eine Faktor. Der zweite Faktor ist die Quantität der Maßnahmen und der dritte Faktor ist die Qualität der Maßnahmen. Und bevor wir da tiefer reingehen, was wir sehr gerne machen können, das Ergebnis ist ein multiplikatives. Das heißt, ich kann Schwächen in einem Bereich nur sehr bedingt ausgleichen durch Stärken in einem anderen Bereich. So ein bisschen wie bei einem Triathlon. Wenn jemand gar nicht schwimmen kann, wird es schwierig. Ja, wenn jemand sehr langsam Rad fährt, kann er das vielleicht durch schnelles Schwimmen und schnelles Laufen ein Stück weg ausgleichen, aber nur bis zu einem gewissen Grad.
Okay, das habe ich soweit verstanden. Also was uns ein bisschen wiedergespiegelt wird, du sprichst mit einem, der sagt, boah, so eine tolle Website, die finde ich total toll. Dann sprichst du mit dem nächsten, der sagt, boah, nee, die gefällt mir aber gar nicht. Das scheint also auch so ein bisschen subjektiv zu sein.
Klar, Geschmack ist ein Stück weg subjektiv und gleichzeitig gibt es schon Elemente, die stärker ansprechen und solche, die weniger ansprechen. Also zum Beispiel, wenn die Webseite offensichtlich quasi eine fotografierte Visitenkarte ist und offensichtlicherweise mehrere Jahrzehnte hinter sich schon hat, im Vergleich zu einer etwas moderneren Webseite oder die Frage, ob man dort gute Fotos drauf hat, ob man Stimmen von zufriedenen Mitarbeitern drauf hat oder nicht. Das macht natürlich einen Unterschied, ähnlich wie wenn man sich ein Hotel anschaut für einen Urlaub. Wenn da Gästebewertungen positive drauf sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich dafür entscheidet oder für den nächsten Schritt sich erkundigt, deutlich höher, als wenn es da keine Bewertungen oder sogar schlechte Bewertungen gibt.
Also wenn ich selbst mal so Konkurrenzanalysen mache, dann merke ich, dass gerade das Thema in den letzten Jahren ja sehr viel besser geworden ist. Also genau wie du sagst, früher war das ja wirklich oft diese Visitenkarte, das war eigentlich keine richtige Website. Aber das, also von meinem Umfeld her sieht man das immer weniger. Die meisten Kollegen legen ja schon Wert darauf, zumindest so eine gute Standard-Website zu haben. Und ich glaube, da ist viel, ich sag mal, Aufbauarbeit geleistet worden in den letzten Jahren. Oder hast du da noch andere Erfahrungen?
Also es gibt, also das stimmt, das sehe ich ganz genauso. Viele haben in den letzten Jahren dann meistens mit Hilfe einer Agentur, sei es aus dem Mandantenkreis oder anderweitig, eine neue Webseite bauen lassen, die meistens auch gut ist und genau dem entspricht, was ich gerade beschrieben habe. Und gleichzeitig erlebe ich immer noch, dass es Kanzleien gibt, die händeringend neue Mitarbeiter suchen, aber diese Grundlage nicht gebaut haben.
Okay, also da wäre dann die Empfehlung, dass man da mal ein bisschen investiert. Und wenn man ehrlich ist, ich sage mal, eine Website aus dem Baukastensystem ist ja auch gar nicht so teuer. Das ist ja jetzt kein Vermögen. Klar, wenn man die individuell programmieren lässt, dann sind es dann auch schnell mal 10, 20, 30.000. Das wissen wir alle. Aber eine Baukastenseite ist auch ein bisschen günstiger. Jetzt, wenn ich diesen Schritt jetzt gemacht habe, was wäre denn der nächste wichtige Schritt, dass Mitarbeiter auf mich aufmerksam werden und dass wir eine gute Website halten?
Tja, welche Maßnahmen funktionieren und welche nicht? Und vorweg, bevor ich auf ein paar eingehe, natürlich kommt es bei jeder Maßnahme auf die Art und Weise der Durchführung an. Das gesagt habend, wir sehen, dass in den letzten 2-3 Jahren, vor allem in den letzten 2-3 Jahren, die meisten Mitarbeiter, das heißt etwas, einen Hauch über 50%, die als Fachkräfte in eine Steuerkanzlei gegangen sind, also von einer Kanzlei zur anderen oder von woanders in die Kanzlei, also gewonnen wurden durch Kanzleien, nicht aus den Maßnahmen kommen, die man aktiv geplant hatte, sondern aus der guten alten Mund-zu-Mund-Propaganda. Und auch das kann man sehr systematisch aufbauen. Das heißt nicht, dass die anderen Wege nicht funktionieren können und man die nicht gehen sollte, aber wenn wir kurz beim Thema Netzwerk und Mund-zu-Mund-Propaganda bleiben, die meisten Kanzleien machen es so, dass sie sagen, liebes Team, wir suchen einen Steuerfachangestellten. Wer kennt denn jemanden, der gerade als Steuerfachangestellter einen neuen Job sucht? Und dann gibt es vielleicht noch eine Prämie dafür, kleiner oder größer. Und das kann man machen und das bringt auch etwas. Und ich stelle jetzt einfach die These auf, dass das vielleicht 10% des Potenzials nutzt. Wie kann man das Potenzial stärker nutzen, ohne da jetzt ein eigenes Seminar draus machen zu wollen an der Stelle? Ein paar schnelle Empfehlungen. Das eine ist, wir sehen, es macht einen großen Unterschied, ob man als Kanzleileitung in Bezug auf die Nutzung von beruflichen und privaten Kontakten und Kontakten von Kontakten mit gutem Beispiel vorangeht, bevor man auf die Mitarbeiter zugeht und Ähnliches von ihnen verlangt oder ob man das eben nicht macht in einem vorgelagerten Schritt. Wir sehen, dass es einen großen Unterschied macht für sowohl die Kanzleileitung als auch dann im zweiten Schritt die Mitarbeiter, wenn man, ob man das kommunikative Handwerkszeug hat oder nicht. Das ist kein Hexenwerk, aber es macht, um da ein Beispiel zu geben, einen großen Unterschied, ob man fragt, wen kennen Sie denn, der als Steuerfachangestellter einen neuen Job sucht oder wen kennen Sie denn und dann eine Auflistung bringt aus einer anderen Kanzlei, vom Finanzamt, von der Weiterbildung, aus dem Unternehmen, von früher und so weiter. Also ein assoziatives Brainstorming mit der Person macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand genannt wird, sehr viel höher. Und wenn man dann im zweiten Schritt als Kanzleileitung, nachdem man das 50 oder 100 Mal gemacht hat, jemanden anzusprechen, auf das Team zugeht und sagt, ich habe die Empfehlung bekommen von diesem Podcast-Gast, dem Davis. Ich war erst skeptisch, ob das funktioniert, aber ich habe das ausprobiert. Ja, und tatsächlich, die so und so, die jetzt am 1.11. anfängt, die kommt genau daher. Dann hat das natürlich eine ganz andere Wirkung auf die Mitarbeiter und dann fängt das an, richtig Kreise zu ziehen und Spaß zu machen.
Okay, hört sich jetzt erstmal nach einer einfachen Maßnahme an, aber ich muss zugeben, auf die Idee bin ich auch noch nicht gekommen. Man hat schon mal so bekannt, die man einspricht, aber eher so, dass man sich denkt, ach, das könnte für den interessant sein. Also gar nicht, dass man so im Kopf mal so eine Liste durchgeht, wen kenne ich denn alles? Da wäre der Kreis natürlich sehr viel größer, als man für sich vorher schon aussortiert und sagt, den spreche ich an, den nicht. Das heißt, dann wäre man da ja sehr viel offener in der Kontaktaufnahme.
Genau, und das ist, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man verschiedene Wege zum Funktionieren bringen kann. Und gleichzeitig sehen wir es gar nicht selten ohne irgendeine Übertreibung Faktor 2, 3, 4, 5. Wenn man so ein paar Stellschrauben verändert, jetzt anhand dieses Beispiels Netzwerk nutzen mit ein paar Schnelltipps.
Ja, also meine eigene Kanzlei ist in Düren, also die habe ich selber auch aufgebaut und ich habe auch noch mein Büro hier, auch wenn ich da selbst nicht mehr so richtig arbeite. Aber hier merkt man es auch noch, man wird relativ oft angesprochen von Mitarbeitern, ach, ich kenne da jemanden, der kommt sich mal vorstellen. Also es kommt immer wieder vor. Mhm. Jetzt hattest du eben auch gesagt, naja, man kann ja auch dafür so eine kleine Provision zahlen. Das haben wir bisher immer vermieden, weil wir gesagt haben, hat verschiedene Gründe. Das ist immer die Frage, wenn er jetzt anfängt, das auch mit den Leuten, die in der Vergangenheit mal jemanden empfohlen haben, kriegt er die nachgezahlt oder ist das dann Pech? Fängt er schon mit solchen Kleinigkeiten
zu an? Zu früh empfohlen, ja.
Genau, im Prinzip musst du sagen, das hast du uns vor dem großen Fachkräftemangel empfohlen, das gilt nicht, aber das könnte ja auch schon wieder demotivierend sein. Wäre das denn okay, wenn man das so macht?
Also ich sehe nichts, was jetzt wirklich dagegen spricht, eine Prämie zu zahlen. Ich habe aber auch, ohne dass ich da jetzt eine wissenschaftliche Untersuchung zu hätte, nicht den Eindruck, dass die Prämie so ganz entscheidend ist. Ich habe es in ein paar Fällen gesehen. Ich denke gerade an eine etwas größere Kanzlei, die einfach einen ordentlichen, also einen mittleren vierstelligen Betrag ausgelobt hat und dann sogar noch einen höheren vierstelligen Betrag für Berufsträger. Also nicht ganz die Headhunter-Gebühr, aber so 30-40% davon ungefähr. Und wo das auch eine gewisse Wirkung hatte, wo man einfach so viel Geld auf den Tisch legt und sagt, bevor wir jetzt jedes Jahr eine Viertelmillion gegenüber Headhuntern ausgeben, gehen wir das lieber den Mitarbeitern großzügig und da scheint es eine Wirkung gehabt zu haben. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es, wenn überhaupt, das i-Tüpfelchen und nicht das i, die Prämie.
Ja, würde ich auch so sehen. Aber man kann ja mal alles probieren. Ne? Das ist ja für eine Steuerkanzlei auch eine überschaubare Ausgabe. Wenn man bedenkt, eine Stellenanzeige, also wenn man das noch in Print macht, wenn man das früher gemacht hat, kostet ja auch schon 5.000 Euro, ist das Geld ja auch weg.
Ja, und es gibt vielleicht noch einen Punkt, der glaube ich, sehr hilfreich wäre zu erkennen, um in der Rekrutierung gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist, dass es im Laufe der Zeit bei fast jeder Maßnahme in der Rekrutierung sich beobachten lässt, dass die Wirksamkeit abnimmt. Und das haben wir anhand von Printanzeigen natürlich gesehen. Das weiß auch jeder, dass die heute noch erfolgreich sein kann, aber nicht so häufig erfolgreich ist wie vor 10 oder 15 Jahren. Und was wir ganz konkret in den letzten 2 bis 3 Jahren sehen, das ist, ich muss schon auf 3 Jahre gehen mittlerweile, in den letzten 3 Jahren, dass die Erfolgsquote von Social-Media-Anzeigenkampagnen, das, auf das sich alle stürzen, teilweise multipliziert mit Dienstleistern, gesunken ist von 40% auf 6%. Also echte Ergebnisse aus der Branche. Wenn wir vor 3 Jahren Kanzleientscheider, die Social-Media-Kampagnen zum Zwecke der Mitarbeitergewinnung durchgeführt haben, haben 40% gesagt, ich war zufrieden mit dem Erfolg. Und wir liegen mittlerweile bei 6%.
Ja, also das Gefühl, der Markt ist einfach übersättigt, ne? Das macht mittlerweile einfach jeder und ich sag mal, im Prinzip kriegst du ja jeden Tag irgendeine Anfrage über Xing, LinkedIn oder sonst irgendwo auf Facebook angezeigt. Das ist dann einfach auch zu viel, ne? Man klickt die ja immer schon so automatisch weg.
Wenn um einen bestimmten Teich mit einer bestimmten Anzahl von Fischen drin jetzt nicht mehr 4 Angler stehen, sondern 40, ist die Quote derer, die zufrieden nach Hause gehen, einfach geringer. Und dann gibt es 2 Denkfragen, die sich daraus ableiten. Und das ist neben dem Fundament, über das wir gerade gesprochen haben. Die eine Denkfrage ist, wie kann ich Maßnahmen durchführen, die die Zielgruppe erreichen, die andere nicht durchführen können oder wollen? Und die andere Denkfrage ist, wie kann ich mit Maßnahmen, die kein Geheimnis sind, schlichtweg einfach besser sein als andere? Das Netzwerk kann keiner kopieren. Das ist ein Beispiel für etwas, das können die anderen nicht nutzen. Ein Vortrag an zum Beispiel einen Kunden, der in Aachen einmal im Jahr an der Hochschule ist und damit sein Rekrutierungsproblem alleine gelöst hat. Ja. Das sind Dinge, die wollen die meisten nicht machen. Die meisten Steuerberater, ist völlig okay, wollen sich nicht vor eine Gruppe stellen und sprechen, völlig okay. Und ein Beispiel für etwas, was man besser machen kann als andere, ist, wenn man sich einfach mal auf den einschlägigen Portalen, Stellenanzeigenportalen, die Anzeigen anschaut, jetzt mal ganz im Ernst, die sehen zu mindestens 95% im Großen und Ganzen gleich aus, optisch und in Bezug auf die Nutzenversprechen und das, was man sucht. Und die Frage ist doch viel mehr, um dann eine konstruktive Anregung zu geben, was sind häufige Wechselmotive auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite echte Stärken, die die Kanzlei hat. Wo ist da die Schnittmenge? Und diese Schnittmenge würde ich nehmen und die sollte sich in dem Anzeigentext widerspiegeln. Das spricht dann nicht jeden an, aber es spricht dann diejenigen an, die aus diesem Grund was Neues suchen und zugleich für die Kanzlei passend wären, weil man das mit hoher Wahrscheinlichkeit, weil man das bedienen kann. Das kann die familiäre Atmosphäre sein, das können die Aufstiegsmöglichkeiten, das kann das überdurchschnittliche Gehalt sein, wenn das wirklich eine wesentliche Stärke ist. Das können ganz viele Faktoren sein, aber lieber was rausstellen und sich darauf konzentrieren. Und das erhöht auch wieder die Wahrscheinlichkeit, dass man erfolgreich ist.
Ja, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt habe ich schon Erfolg gehabt bei der Mitarbeiterakquise und jetzt ist ja mein Büro, und ich habe da jetzt mal eine Statistik gelesen, dass in den ersten 100 Tagen so ein Viertel bis ein Fünftel der Leute schon wieder gehen. Und da reden wir noch nicht vom Ende der Probezeit, sondern da redet man wirklich, die kommen an und sagen im Prinzip, naja, das ist ja nicht das Richtige für mich, hier hast du meine Kündigung. Und das ist ja eine unglaublich hohe Quote, wenn man bedenkt, wie viel Aufwand man betrieben hat, um diese Mitarbeiter einzustellen.
Ja, mir fällt gerade das Wort fahrlässig ein. Also es ist sogar noch früher, können wir da einsetzen, nämlich ungefähr 5% derjenigen, die einen Vertrag unterschrieben haben, treten die Stelle gar nicht an. Und dann gibt es ja da ähnliche Zahlen, wie du sie gerade genannt hast, Personen, bei denen sich relativ schnell herausstellt, manchmal auch arbeitgeberseitig natürlich, dass es einfach nicht passt oder nicht matcht, wie meine jugendlichen Töchter sagen würden. Und jetzt ist ja die Frage, wir können jetzt durch den ganzen Prozess durchgehen. Das Erste, was ich empfehlen würde, und schon damit beginnt so ein bisschen die Mitarbeiterbindung, und das ist nach der Vertragsunterschrift die Zeit bis zum ersten Arbeitstag auch wirklich zu nutzen. Einfach mal ganz schnelle Ideen. Bitte in den Vertrag reinschauen, wann derjenige Geburtstag hat. Steht da drin. Ja, damit man den einfach schon mal in den Kalender einträgt und eben zum Geburtstag gratuliert, egal in welchen Zeitraum es fällt. Dass man der Person einfach schon mal ein Foto vom neuen Arbeitsplatz schickt, ein Screenshot von einem Zugang, den man eingerichtet hat. Vielleicht weiß man irgendwas über ein Hobby, das man erfahren hat oder über Social Media oder anderweitig sichtbar ist. Einfach mal ein Buch für 10, 15 Euro bei Amazon oder wem auch immer einfach kaufen und zuschicken. Wenn man davon, das muss man ja nicht alles machen, aber 3, 4 dieser Dinge macht, was passiert dann im Kopf desjenigen, der wechselt, für den das eine Veränderung ist, der Fragezeichen, Unsicherheiten hat? War das die richtige Entscheidung? Es entsteht Sicherheit. Aus dem Fragezeichen werden Ausrufezeichen. Im besten Fall fängt derjenige an, rumzuerzählen, salopp formuliert, was das für ein cooler Laden ist. Und wir haben schon Fälle gesehen, wo sich dann weitere Personen aus der gleichen Kanzlei dann auch zusätzlich noch beworben haben, unaufgefordert.
Den Effekt haben wir auch schon gemerkt. Das ist wirklich so, wenn dann einer kommt, kommt dann noch 2 oder 3. Da muss man schon überlegen, will man die auch noch annehmen? Dann kriegt man mal einen bösen Anruf von den Kollegen.
So ein Luxusproblem, ja. Genau.
Also wir haben da bei uns so eine moralische Grenze. Wenn wir aus einer Kanzlei zu viele Menschen kriegen, würden wir dann auch irgendwann mal von uns aus stoppen. Weil wir das auch schon mal andersrum erlebt haben, dass so, ein ganzes Team zu einer Kanzlei gegangen ist. Also das ist immer höchst unschön. Vor allen Dingen, weil es sehr viel Unruhe macht. Also das macht für alle sehr viel Arbeit. Du musst die Arbeit umverteilen. Das ist nicht gut. Das heißt, wir kennen beide Seiten. Zum Glück passiert es bei uns häufiger der Fall, dass Leute zu uns kommen und nicht so oft, dass sie gehen, aber beides ist schwierig, finde ich an der Stelle. Jetzt habe ich es geschafft, dass die Mitarbeiter zu mir kommen und bei mir sind. Und wir haben jetzt in der Vergangenheit bei einem Netzwerktreffen schon mal von Kollegen gehört, die haben jetzt alle so viel Zuckerwatte. Ich kann da nicht noch mehr Zuckerwatte drum packen. Es ist eher so, dass man wieder so ein bisschen auch, ja, ich will härter vielleicht sein muss bei Entscheidungen. Also auch schon mal Nein sagen, wenn einer was haben muss. Ist das ein Trend, den du auch erkennst? Oder war das jetzt, sage ich mal, eine seltene Meinung?
Ja, es wird schon in Summe als aus Sicht des Arbeitgebers mehr getan für die Bindung der Mitarbeiter, als das einige Jahre zurück der Fall war. Das ist auch, glaube ich, in den meisten Punkten gut, solange man nicht übers Ziel hinausschießt und es völlig übertreibt. Das macht zum Beispiel in meinen Augen wenig Sinn, 12 Benefits auf einmal einzuführen, dann lieber ein oder zwei und dann ein halbes Jahr oder Jahr später wieder ein, dass die Wirkung in der Regel größer. Und was in meinen Augen, das wäre auch ein Beispiel für übers Ziel hinausschießen oder eine nicht optimale Entwicklung jedenfalls, das ist das Gefühl zu haben, dass man jeden Mitarbeiter in Bezug auf Sachthemen in Watte packen müsste. Feedback gehört dazu. Und im Großen und Ganzen sind Führungskräfte, die viel Feedback geben. Es kommt natürlich darauf an, wie man das macht und in welcher Relation Positives zu Negatives. Natürlich macht der Ton die Musik, aber Führungskräfte, die viel Feedback geben, haben nicht nur im Schnitt bessere Ergebnisse mit ihren Mitarbeitern, sondern sind im Schnitt auch beliebter. Letzteres würde man vielleicht nicht erwarten. Menschen haben ein gewisses Bedürfnis nach Orientierung. Ja, und das kann man ja vernünftig machen, indem man sagt, hey, das ist gut, du weißt, ich schätze dich und das ist wunderbar. Und was ich von dir noch brauche, ist. Ja, also kein Aber dazwischen. Das funktioniert dann so gut wie, wenn der Partner oder die Partnerin einem, also Lebenspartner oder Partnerin einem sagt, Schatz, ich liebe dich, aber. Es ist relativ egal, was danach kommt. Es negiert das Vorherige. Ja, also das schätze ich an dir, das ist super. Das, und was ich von dir noch brauche, ist. Ja, das wäre ein sehr konstruktiver, vorwärtsgerichteter Ansatz.
Ja, ich muss sagen, das war auch für mich als Führungskraft schwer. Ich habe in einem ganz kleinen Team angefangen, wo man alle persönlich kannte, also wirklich das, was man so kennt, wie eine Familie, sehr familiär. Und da hast du zwangsläufig auch eine gute Beziehung zu den Menschen oder Ideen. Und als das Unternehmen größer geworden ist, war die Beziehung einfach nicht mehr so eng. Und auf einmal merkt man, naja, die mögen einen vielleicht auch gar nicht mehr so, aber einfach, weil sie auch einen noch nicht so kennen. Das ist dann ganz schwierig, diese Kontaktpunkte zu den Mitarbeitern aufrechtzuerhalten, je mehr man bekommt.
Ja, die richtige Dosierung zu finden zwischen Nähe und Distanz ist, glaube ich, auch kein Thema, was man auf einer Skala messen kann und sagen kann, so auf 4,8 ist das Optimum und genau dort sollte ich sein. Ist auch eine Frage der persönlichen Präferenz. Was ich ganz wichtig finde, ist, so banal das klingen mag, wenn es um das Thema Wertschätzung, was wir ja ganz oft hören, wir können es ja alle, also mir geht es zumindest so, wenn ich dann immer einen Vortrag höre oder so und denke mir, jetzt kommt schon wieder jemand mit Wertschätzung, ist die Frage, was heißt das denn? Und für mich hat das sehr viel damit zu tun, neben der guten Kinderstube und einem respektvollen Umgang miteinander als Basic, Menschen individuell zu behandeln. Das, was Menschen als Wertschätzung empfinden, ist unterschiedlich. Bei dem einen bewirkt es am meisten, dass er lobende, anerkennende Worte bekommt. Ja, bei dem nächsten hilft eher die Geste oder die Zeit, die man miteinander verbringt, dass man zum Beispiel, wenn derjenige gerade die Spülmaschine in der Kanzlei ausräumt, dass man eben gerade der Person zur Hand geht, unabhängig davon, ob das jetzt als Berufsträger ökonomisch betrachtet jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und andere, denen bedeutet das überhaupt nichts, dass man da gerade beispielhaft bei der Spülmaschine hilft. Ja. Der Nächste freut sich am meisten über etwas Symbolisches, ja, dem man eine Kleinigkeit schenkt, überreicht eine handgeschriebene Postkarte. Also die Empfehlung, Wertschätzung individuell zum Ausdruck zu bringen.
Ich finde das auch gar nicht so leicht. Also gerade als Steuerberater ist man da ja auch gar nicht ausgebildet in diesem Bereich und nimmt es vielleicht auch im Alltagsstress gar nicht so wahr. Kann man in dem Bereich, sage ich mal, auch outsourcen? Also ich sage mal, auf einen Teamleiter, auf einen externen, weil man vielleicht selbst als Steuerberater sagt, boah, ich bin so in meiner gerade Fachwelt, ich bekomme das nicht mit.
Also zunächst einmal ist das ein Problem an fast allen Stellen. Auch der Dachdecker hat das typischerweise nicht als Teil seiner Ausbildung, genauso wenig wie der Mediziner. Es gibt Dinge, die man wunderbar outsourcen kann, sich zum Beispiel Anregungen zu holen oder auch eine Begleitung in der Umsetzung an manchen Stellen. Es gibt aber auch Dinge, die kann man nicht so richtig delegieren. Wie ein Persönlichkeitstrainer in den USA mal gesagt hat, Jim Rohn, man kann seine Liegestütze nicht delegieren. So, und ich glaube, es ist ähnlich über den Liegestützen auch bei der Wertschätzung durch die Führungskraft so. Ausnahme natürlich, es gibt eine Teamleiterebene dazwischen, wie du gerade angesprochen hast. Wenn es eine Teamleiterebene dazwischen gibt, zwischen der Kanzleileitung und den Mitarbeitern, dann ist es natürlich primär die Aufgabe des Teamleiters, genau diese Dinge zu tun. Es gibt aber keinen Ersatz in meinen Augen dafür, dass sich jemand wertgeschätzt fühlt, nicht nur durch Kollegen, sondern auch durch Vorgesetzte.
Okay, ich finde das ein ganz schwieriges Thema. Ich habe heute Morgen noch mit dem jungen Steuerberater gesprochen, da waren wir noch direkt schnell in diesen fachlichen Themen drin, weil das einfach das ist, was man einen bewegt. Und wenn man dann Erfolg hat in seinem Beruf und ein großes Team aufbaut, merkt man auf einmal, ja, das Fachliche ist auch wichtig, aber scheinbar ist ja das Mensch ist auf einmal viel wichtiger. Und das ist ja wirklich kein Teil der Ausbildung. Und das finde ich sehr schwer, da die Erfahrung zu sammeln und sich reinzuarbeiten. Und vor allen Dingen, wenn man einen Fehler macht, ist man direkt bei dem Punkt Mitarbeiterkündigung.
Im schlechtesten Fall ja, und auch hier, ich glaube, die Mischung macht's. Es muss ja auch nicht in jedem Gespräch explizit um die Beziehungsebene und um Wertschätzung. Jetzt muss ich bei jedem Gespräch unbedingt etwas Wertschätzendes irgendwie reinbauen. Darum geht's in meinen Augen nicht. Manchmal hat man auch ein rein sachliches Gespräch, ja, natürlich in einem höflichen Ton. Und an anderen Stellen macht man auch mal den Smalltalk und hat mal Zeit für die Beziehungsebene. Also das eine ohne das andere ist in meinen Augen nicht optimal. Nicht auf ein Einzelgespräch, sondern in Summe auf einen gewissen Zeitraum bezogen.
Okay, das heißt, ein bisschen zusammengefasst werden deine Tipps, dass man fachlich auch durchaus Kritik üben sollte oder Feedbackgespräche geben sollte und das auch ganz offen. Andererseits aber auch immer einen guten Blick auf den Mitarbeiter hat, um diese Wertschätzung zu zeigen und dass das in Kombination dazu führt, dass ich sehr wenig Kündigung bekommen werde.
Es zahlt auf jeden Fall darauf ein und erhöht die Bindung, und Feedback kann sich beziehen auf positive Dinge, auf Dinge, die zu verbessern wären, also negative Dinge. Es kann sich beziehen auf etwas Fachliches. Es kann sich beziehen auf die Qualität der Arbeit, die Effizienz der Arbeit, den Umgang mit anderen. Also gibt es ja ganz viele verschiedene Dimensionen, auf die es sich beziehen kann.
Ja, das ist auch eine Erfahrung, die wir haben. Steuerberater sehen ja häufig eher so die Probleme und das Negative. Es gibt ja andere Branchen, die suchen ja eher so das Positive und erwähnen das dann. Der Steuerberater ist ja eher so der Typ, der halt du machst 100 Sachen richtig, dann machst du mal eine falsche und sagst, der Chef, jetzt hab ich dich erwischt.
Ja, und da gibt es so ein schönes Bild, das auch nicht ursprünglich von mir stammt. Ich weiß leider nicht mehr, von wem es war, sonst würde ich es zitieren. Der sagte, jemand, der sich auch mit Führung offensichtlicherweise beschäftigt, der sagte, versuchen Sie, Ihre Mitarbeiter häufiger zu erwischen. Und zwar nicht zu erwischen, wie man sie zum ersten Moment meinen würde, sondern zu erwischen bei positiven Dingen. Und selbst wenn man, und das ist jetzt ein Zusatz von meiner Seite, selbst wenn man nicht einverstanden ist mit einem Teil dessen, was derjenige gerade gemacht hat oder aktuell macht, gibt es immer auch Aspekte, die man durchaus wertschätzen kann. Also man kann dann zum Beispiel hingehen und sagen, hey, ich schätze deinen Einsatz bei dem Thema. Super wäre es, wenn wir das in ein bisschen andere Richtung kanalisieren könnten. Ja, das hast du gemacht, du hast das pünktlich abgegeben, wunderbar. Und was ich von dir noch bräuchte, ist, dass du, bevor es rausgeht, nochmal drüber schaust, damit weniger Flüchtigkeitsfehler drin sind. Ja, es gibt immer auch Dinge, die man wertschätzen kann, auch wenn es etwas gibt, das man kritisch ansprechen möchte. Und das dann würde ich auch empfehlen zu tun, das Kritische anzusprechen und nicht groß drumherum zu reden. Also ich bin nicht der Meinung, dass man Mitarbeiter zwingend wie Porzellanfiguren anfassen müsste.
Ja, aber genauso wird es in der Praxis gemacht. Wir hatten nicht Tage Partnertreffen und dann haben wir auch feststellen müssen, also ein bisschen Kritik an uns selbst, dass wir sagen, naja, wir beschäftigen uns eigentlich immer eher mit den schlechteren Mitarbeitern, mit den Problemmitarbeitern oder mit denen, die die Kündigung androhen. Und die anderen, die eigentlich einen super Job machen, über die redet man gar nicht. Einfach, weil es läuft einfach, die hat man da nicht im Fokus. Und dann versucht man so, sag ich mal, die letzten 5% noch zu halten, die so vielleicht ein bisschen auf dem Sprung sind oder so ihre Problemchen haben. Und die 95% anderen, um die kümmert man sich da nicht. Und ich denke, das ist auch ein großer Fehler, den man da auch schon mal selber macht, dass man die guten Kollegen dann nicht im Blick hat.
Ja, das ist leider an vielen Stellen so. Kennt man vielleicht auch von privaten Beziehungen, dass das, was sozusagen gut läuft und schon lange auch gut läuft, dann irgendwann für zu selbstverständlich nimmt. Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, an die man sich immer wieder erinnern darf, das vermeintlich Selbstverständliche nicht ganz so selbstverständlich zu nehmen und auch diejenigen zu sehen, gerade auch die Leistungsträger, und sich nicht nur auf diejenigen zu konzentrieren, wenn von 10 Mitarbeitern 2 problematisch sind, sich nicht nur auf die zu konzentrieren.
Ich finde, das ist ein ganzes tolles Schlusskommentar, den du da gemacht hast. Ich bedanke mich vielmals, dass du heute bei uns warst und würde mich freuen, wenn wir nochmal ein Gespräch führen.
Ja, sehr, sehr gerne. Und falls du möchtest, können wir noch was Zusätzliches anbieten. Wer seine Zufriedenheit von Mitarbeitern messen will und ein Frühwarnsystem zu drohender Fluktuation haben will, vorweg, das ist ein völlig kostenfreies Angebot, das man nutzen kann. Da können wir vielleicht einfach eine URL durchgeben. Das wäre simple-first.de und dann /FL wie Fluktuation. Und da kann man, da landet man nicht auf irgendeinem Newsletter-Verteiler oder ähnliches, sich dieses Frühwarnsystem und ein Tool zur Messung der Zufriedenheit kann man gerne nutzen. Einfach als kleinen Zusatzservice ohne Hintergedanken.
Danke, das ist sehr lieb. Wir werden das auch in den Text zum Podcast aufnehmen, sodass man die URL da auch nochmal nachlesen kann.
Das ist vielleicht leichter als auf der Tonspur.
Ja, immer. Vielen lieben Dank für deine Zeit.
Danke auch.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.